Über Geld spricht man nicht. Ich bin kein Zahlenmensch. Oder Geld allein macht nicht glücklich. Scheint Ihnen etwas davon vertraut? Dann sind Sie heute hier richtig. Es geht um Frauen und Finanzen und um die Glaubenssätze, die oft mit diesem Thema einhergehen. Woher sie kommen und was sich dagegen tun lässt, darum geht es heute. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Tacheles und Törtchen. Von mir, Mareille Ohnesorg.
Und von mir, Romy Segler.
Wir haben heute natürlich wieder einen Gast, das ist heute Janine Hutschreuter. Hallo Janine, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Wir stellen dich natürlich gleich noch ausführlicher vor. Bei Tacheles und Törtchen geht es uns darum, Frauen aus Oberhavel kennenzulernen, etwas über ihren Lebensweg zu erfahren, aber vor allem über ein Thema, ein Projekt, eine Idee, das ihnen ein Herzensanliegen ist. Und was wir vor allem wissen wollen, ist dann, wie kamen sie zu dieser Idee oder zu diesem Projekt und wie haben sie es umgesetzt? Wir gönnen uns dabei aber auch immer etwas Schönes, Kleines, Süßes, ein Törtchen. Was ist es heute?
Naja, eigentlich kann es ja Janine sagen. Ich war sozusagen wieder beim Bäcker meines Vertrauens und habe geguckt, ob ich das, was auf der Wunschliste war, dann tatsächlich auch zu finden war. Und ich glaube, Janine, du musst sagen, also wenn dich jemand fragt, was soll ich denn dir an Kuchen mitbringen, dann musst du sagen, was ich dann mitbringen sollte.
Genau, dann ist die Antwort Streuselkuchen oder Eclair. Und jetzt hast du es mir auf jeden Fall schwer gemacht, mich dann zu entscheiden.
Also der Plan war, dass wir dann wahrscheinlich einfach alles durchschneiden
und alles teilen.
Und alles drehen.
Sehr gut.
Tacheles und Hörtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhavel.
Ja, Janine, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Nochmal herzlich willkommen. Du bietest Coaching an, Beratung mit einem ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören Workshops genauso wie 1-zu-1-Gespräche. Und dabei geht es um Persönlichkeitsentwicklung, aber, und das ist der Dreh heute, du hast dich auch intensiv mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Und dazu wiederum, bevor wir jetzt in die Fragen einsteigen, gibt es eine Vorgeschichte, warum wir dich heute zu Gast haben und wie der Kontakt zustande kam. Romy, wie war das?
Ja, wir haben eine Veranstaltung besucht von der Friedrich-Ebert-Stiftung, das war am 17.09. im Oranienwerk. Thema war frei und unabhängig auch finanziell und es ging darum, sich damit zu beschäftigen, wie ist das eigentlich mit der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen, wo sind Hürden, die diese finanzielle Unabhängigkeit verhindern. Eingeladen waren damals Björn Lüttmann, der ist SPD-Landtagsabgeordneter, der die politischen Dimensionen betrachtet hat. Dann war Dr. Lavinia Kinneder vom DIW Berlin, die sich diese wissenschaftlichen Aspekte betrachtet hat und sehr eindrucksvoll auch von Gender Gaps, von Gender Pay Gaps berichtet hat, was der aktuelle Stand ist und da auch Zahlen mitgebracht. Und wir haben eben Janine kennengelernt. Janine hat nochmal einen anderen Aspekt hineingebracht, nämlich zum Thema Glaubenssätze und Geld. Und das fanden sowohl Mareille als auch ich sehr spannend und haben gedacht, oh, die würden wir aber gerne mal näher kennenlernen. Das war der Ausgangspunkt.
Genau, und das ist heute das Thema. Janine, wie gesagt, du bietest Coaching an, Workshops für persönliche Entwicklung, Teamarbeit, echte Veränderungen. Wer kommt da zu dir und mit welchem Ziel?
Ja, also es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu mir, also Einzelpersonen, die 1-zu-1-Termine, du hast es schon gesagt, wo es dann häufig um so persönliche Themen geht, der Umgang mit Stress. Ich wünsche mir eine Veränderung innerhalb der Familie oder im Beruf. Ich habe ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen will. Oder es kommen halt Teams und die kommen häufig erst, wenn es schon ganz schön knirscht und wenn dann eben ja, die Stimmung schon belastet ist und wir eben Prozesse rings um Kommunikation wiederherstellen dürfen. Ja. Und genau, das ist relativ vielfältig. Also es ist von NGOs, die mit ihren Mitarbeitern schon denken in Richtung Arbeitnehmerzufriedenheit, Gesundheit, mentale Gesundheit, eben Einzelcoachings machen, aber eben auch die, wo Konflikte sind, Eltern, vorwiegend Frauen, da kommen wir ja auch nochmal bestimmt hin und genau, ganz unterschiedlich.
Sind die Themen über die Jahre gleich geblieben oder nee? Was hat sich verändert? Kann man das so grob zusammenfassen?
Ich glaube, ich habe mich ein Stück verändert, dass ich mir auch erlaube, dass sich die Themen verändern dürfen. Dass ich gar nicht so sehr, wie man das mal im Marketing gelernt hat, eine Zielgruppe habe und auf die mich so voll festlege. Also ich gewinne immer mehr Freude daran, dass sich das auch verändert. Ich habe mal, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, war es halt auf Einzelthemen, Einzelpersonen ausgelegt. Dann habe ich nochmal eine Weiterbildung gemacht für Kinder und Familien. Und das Der originäre Wunsch, überhaupt jemals Coach zu werden, war eigentlich mal mit Teams zu arbeiten. Und so hat sich das dann über die letzten Jahre aufgebaut.
Aber es klappt am Ende auch nur, wenn man flexibel bleibt und sich auch einstellt auf die Bedürfnisse der Leute.
Genau, ja, das stimmt. Ja.
Okay. Auf deiner Website, da gibt es einen Begriff, da ging es an einer Stelle um eine echte Veränderung im Alltag und im Leben. Was ist damit gemeint? Was ist eine echte Veränderung?
Ja. Eine echte Veränderung bedeutet für mich, wenn die eben wirklich nachhaltig ist. Wenn ich schaffe, also sagen wir, ich habe ein Ziel, das erreiche ich vielleicht einmal, aber manchmal passiert mir das ja auch, dass ich wieder zurückfalle in alte Muster. Und dann bedeutet echt und nachhaltig für mich, dass ich es dann auch vielleicht alleine schaffe, mich da wieder rauszuwägen oder weiß, wen ich fragen kann. Also so diese Nachhaltigkeit in der Umsetzung, dass es eben dauerhaft für mich möglich ist, neue Handlungsoptionen zu gehen.
Das merkt man dann aber erst über einen längeren Zeitraum
hinweg. Über einen längeren Zeitraum, genau. Und bedeutet für mich auch eben, wenn ich zum Beispiel mit Teams arbeite oder auch mit Einzelpersonen, eigentlich hat sich das auch so entwickelt, dass ich gar nicht mehr so gerne nur so einen Termin mache mit denen. Das ist ja in der Teamentwicklung ganz häufig, dass man so einen Termin macht und dann hoppt man da mal rein.
Und dann einmal alles besprochen,
dann
alles
besprechen
verstanden.
Wir das und dann ist alles gut, genau. Mhm. Und dann bedeutet nachhaltig halt einfach auch, dass wir ein bisschen länger miteinander arbeiten und dann auch ein bisschen tiefer gehen können.
Ja. Deine Workshops haben den Titel Powerful Me. Es kommen Frauen, nehme ich an. Kommen auch Männer? Und wenn ja, spielt das eine Rolle für die Atmosphäre?
Also es könnten Männer kommen. Aktuell sind das hauptsächlich Frauen, die ich hier anspreche. Und ich habe es aber bewusst eigentlich nie ausgeschlossen. Weil ich glaube, dass beide, also Frauen wie Männer, total davon profitieren würden, wenn wir uns über Persönlichkeitsentwicklung miteinander unterhalten. Und für die Atmosphäre, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, aber der ist nicht unbedingt negativ oder positiv. Er ist halt einfach, wenn Frauen zusammenkommen, ist es halt häufig so, dass wir schon eine gewisse Tiefe haben, weil wir uns gut verstehen. Also wir wissen umeinander, was die Hürden vielleicht im Alltag sind. Ja. Da braucht es weniger Worte. Und wenn aber Männer hinzukämen, hat es auch eine spannende Dimension, weil wir miteinander ins Verstehen kommen. Das finde ich im Alltag dann manchmal spannend, weil wir reden ja häufig über, wie denken Männer oder wie denken Frauen. Und wenn wir dann mal echt zusammenkommen und über die gleichen Themen miteinander sprechen, hat das auch.
Kommen manchmal Spaß. Überraschungen offensichtlich.
Genau, also ich habe es, wie gesagt, bisher waren es eher Frauen. Also ich habe dann Männer eher in den Teams mit dabei. Aber ich habe ja selbst schon Seminare besucht, wo es eben gemischt war. Und das ist auch super stark.
Ja. Wenn, also hast du auf jeden Fall schon etwas darüber gesagt, wer kommt mit welchen Zielen. Gibt es auch Leute, wo du sagst, das ist hier nicht der richtige Ort, gehen sie lieber woanders hin? Also anders formuliert die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Mhm. Was sind da die wesentlichen Unterschiede?
Ja, also der größte Unterschied ist, dass Therapie halt Menschen anspricht, die wirklich eine psychische Erkrankung haben. Und das schließen wir im Coaching eigentlich aus. Ich sage eigentlich, weil Coaching eine Ergänzung zu einer Therapie sein kann, in Absprache mit dem Therapeuten, aber ich kann als Coach nicht Ersatz für einen guten Therapeuten sein. Coaching ist dann andersrum eher was, wo wir Muster erkennen, Ressourcen aktivieren, Handlungsmöglichkeiten oder neue Perspektiven schaffen, aber eben ohne dieses Krankheitsbild dahinter.
Und den Unterschied erkennst du wie? Also weil es gibt ja vielleicht auch, also mit Sicherheit auch fließende Übergänge.
Es gibt fließende Übergänge, ja. Also wenn ich habe mal eine Weile mit Kindern gearbeitet und Familien, da habe ich das abgefragt tatsächlich. Also gibt es irgendwie Vorerkrankungen. Mit Erwachsenen mache ich das häufig nicht. Da entwickelt sich das so manchmal dann im Gespräch, dass es gibt ja so Muster für Krankheiten. Also wenn ich jetzt nach dem zweiten, dritten Gespräch merke, da ist immer so eine ganz starke negative Grundtendenz, dann würde ich das schon ansprechen, zum Beispiel jetzt bei depressiven Tendenzen oder so.
Genau, das ist ein relativ harter Schnitt. Ja. Du hast neben dem, worüber wir gerade gesprochen haben, die Workshops, die Angebote, hast du aber noch ganz andere Erfahrungen aus dem Unternehmensumfeld. Und da wiederum, und so sind wir heute auch eingestiegen, aus dem Finanzbereich. Was ist da dein Hintergrund?
Ich habe mal in einer großen deutschen Fondsgesellschaft als Investmentfondskauffrau gelernt und da auch im Portfoliomanagement gearbeitet. Habe noch BWL studiert und Habe dann aber irgendwann gedacht, das ist ganz schön mit den vielen Geld und in den Türmen da in Frankfurt, aber irgendwas.
Also es war ganz klassisch in der Frankfurter
ganz klassisch, Welt. Ganz, ja. Also nicht okay. So klassisch in all den Klischees, die so in dieser Welt umher sind, aber es war schon in einem Turm und so, genau. Und habe mich dann nochmal umorientiert, bin in eine Unternehmensberatung gegangen, da mehr so diese Seite Projektentwicklung, Prozessentwicklung, wie entsteht eigentlich, wie entstehen Produkte, all das nochmal anders anzuschauen. Mhm. Genau, dann kam ich zurück nach Berlin 10 Jahre später und habe dann 2016 ja mit der Coaching-Ausbildung angefangen. Viel später, als ich es eigentlich vorhatte. Genau, die Idee kam ja schon, als ich meine Ausbildung gemacht habe, kam die Idee mit der Coaching-Ausbildung schon auf. Da war ich erst Anfang 20, weil eine Freundin von mir, die hatte so ein Team, wo es nicht lief. Und die hat mir dann immer von ihren Supervisionen erzählt und Teamcoaching. Und dachte ich schon mit 21, das ist ja geil. Das ist ja richtig cool, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen helfen, ihre Kommunikation zu verbessern. Und eigentlich war es da schon klar, aber ich habe mich da noch nicht getraut, weil ich war ja erst 21 und dachte, ich müsste jetzt erstmal noch den Weg gehen mit Studium und was man so tun muss.
Ja, und was war am Ende dann der Anlass zu sagen, jetzt gehe ich doch nochmal rein?
Gab's da so nee, das Moment, war für mich klar, dass ich das klar, irgendwann mache. Das genau, dass ich das dann irgendwann so Mitte 30 oder so, wenn ich mich reif genug fühle, dass ich das dann mache. Und dann habe ich schon ein bisschen früher angefangen.
Ja. Mhm. Du kennst also insofern beide Welten, die Konzernanstellung und die Selbstständigkeit als Einzelkämpferin. Was sind die Vor- und Nachteile von diesen beiden Welten? Du hast selbst den Begriff der Einzelkämpferin reingebracht. ist das ein Kampf?
Nee, habe ich auch danach gedacht, Mensch. Ein Kampf ist es nicht, aber es ist halt alleine ein bisschen, mehr alleine als im Konzern. Also im Konzern genieße ich oder habe ich immer sehr genossen, das Gemeinsame, Teil eines Teams zu sein, auch die Projekte gemeinsam zu bearbeiten. Und in der Freiberuflichkeit darf man sich dieses Team erstmal suchen. Also andere Frauen oder Selbstständige, die eben vor gleichen Hürden stehen. Deswegen ja Einzelkämpferin, aber genau, und im Konzern mochte ich immer im Team arbeiten und dass es auch einen gewissen Rahmen hat. Also ich mag manchmal mag ich auch einen festen Rahmen zu haben, in dem ich arbeite. Mhm. Das ist das Projekt, das ist das Ziel, darauf arbeiten wir jetzt hin.
Das ist ja auch der wesentliche Unterschied, denke ich. Ja.
Genau, und ja.
Das andere kommt natürlich auch mit einer Serie neuer Fragen einher, mit Gewerbeanmeldung. Ja. Lief das eher glatt? War das eher kompliziert oder ist es einfach nur eine Fleißarbeit?
Es ist eine Fleißarbeit, genau. Und ich würde sagen, bin da eher so auf dieser 80-20-Variante. Ich mache das, wenn es ansteht, wenn mir einer sagt, ach, hast du mal, dann, stimmt, mache ich mal noch.
Genau. Was heißt 80-20-Variante?
Naja, so Pareto-Prinzip, genau. Also, dass ich halt bestimmt nicht perfekt vorher wusste, was auf mich so zukommt. Und dann kommt halt der Steuerberater, der sagt, vielleicht brauchen wir eine Gewerbeanmeldung. Dann machen wir das noch. Ja, genau. Oder brauchen wir die wirklich? Dann diskutieren wir das noch. Und dann, letzt habe ich irgendwo gelesen, dass es auch jetzt so Veränderungen im Coaching-Markt gibt, dass man sich nochmal anders absichern muss über Online-Formate und so. Und dann da könnte ich mich mal mit beschäftigen. Also ich bin da nicht so richtig stringent der Frontrunner für die Bürokratie, die
kommt. Aber es läuft offensichtlich und es funktioniert.
Genau.
Wann hattest du deinen ersten bewussten Kontakt mit Geld und Finanzen und welche Erkenntnisse hast du daraus mitgenommen?
Ja, also so bewusst erinnere ich mich vor allem an die Spardose der Commerzbank, die damals aussah wie ein Elefant. Ich als Kind immer sparen durfte und auch das Sparbuch bei der Raiffeisenbank. Und meine Großeltern, die haben mich dann rund um die Jugendweihe an das Thema Investieren rangeführt, so ein Stück. Die haben halt damals so Telekom-Aktien und was man so in den so hatte, scheinbar.
Haben die das Investieren genannt?
Anlegen haben die es genannt. Spannend, Genau, die haben es Anlegen genannt. Aber habe ich auch echt nochmal drüber nachgedacht, so in Vorbereitung. Für mich war dieser Unterschied gleich relativ klar. Also ich fand das ganz spannend. Wir haben damals, das waren Coca-Cola-Aktien, und das war für mich ganz klar, dass ich dachte, ist ja logisch, darin zu investieren, weil alle trinken ja Cola. Das kann ja nur gut für mich sein. So. Mhm. Sollen die mal alle Cola trinken? Ich trinke alle Cola. Und das war so der Start in diese eine Schiene, also dieser positive Start ins sich mit Geld beschäftigen. Aber ich glaube, es hatte auch noch einen anderen Hintergrund. Ich bin ja in den 80ern geboren, in den 90ern aufgewachsen. Und es hatte ja auch eine Arbeitslosigkeit in der Elterngeneration. Das spielte schon auch in der Schule so eine Rolle, diese finanzielle Unsicherheit. Und das, glaube ich, hat mich auch geprägt hinzu, ich will es auf jeden Fall stabiler oder anders haben. So, und ja, irgendwie ist das so eine Gemengelage.
Ja, Romy?
Also ich habe genau den, ich komme auch aus den 80ern beziehungsweise 90ern. Ich hatte diese Gespräche tatsächlich gar nicht. Ich erinnere mich an diese Telekom-Aktiendiskussion. Aber wie kann ich mir denn das vorstellen? Also sind da deine Großeltern gekommen und haben dir dann so ein Blatt Papier überreicht und haben gesagt, schau mal, das hat so und so viel Wert und du musst jetzt Folgendes machen? Oder also ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie man eine Aktie geschenkt bekommt, ob das wirklich eine Papieraktie ist oder eine sehr virtuelle Geschichte.
Ja, also ich habe die nicht geschenkt bekommen, sondern ich habe von dem Geld, was ich zur Jugendweihe geschenkt bekommen habe, sozusagen das erste investiert. Und meine Großeltern sind damals zu mir gekommen und haben, also wir hatten ein ganz nahes Verhältnis. Ich war da fast jeden Nachmittag und die haben immer gesagt, du musst irgendwie, man muss mehr aus seinem Geld machen. Du kannst nicht, muss man sich was einfallen lassen. So. Und
das war dann so mit 14, 15?
Ja, genau. Genau. Ja. Und die haben immer sehr stark so die Börsennachrichten geguckt und das habe ich halt mir mit angeschaut und dann haben die mir einfach den Tipp gegeben, mich mit sowas zu beschäftigen. Das war es eigentlich eher. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann probieren wir es mal aus. Und dann haben die das auch so ein Stück mit angeleitet. So wie man ein Depot eröffnet und was es braucht. Und genau.
Das ist insofern spannend, weil in manchen Familien findet sowas offensichtlich statt. In anderen Familien, in sehr vielen Familien findet es nicht statt. Und deswegen reden wir heute auch über finanzielle Bildung, um sozusagen auch jeder da etwas auf den Weg zu geben, gerade auch und bewusst schon in dem Alter.
Ja, und vielleicht ist auch wichtig, also ich komme gar nicht aus einer wohlhabenden Familie. Und das Invest waren damals irgendwie 500 Mark. Ja, das war natürlich eine Menge Geld für mich mit 14. Aber es braucht auch nicht immer so diese Reichtümer, womit wir das vielleicht so verbinden, wenn man dann investiert.
Ja. Bei deinem Vortrag, bei der Veranstaltung, die Romy vorhin vorgestellt hat, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, bei diesem Vortrag hast du da ging es ja um Umgang mit Geld und da hast du Glaubenssätze thematisiert und du hast praktische Übungen auch gezeigt. Eine davon war, einen Satz aufzuschreiben, den jemand über Geld denkt und der sich nicht gut anfühlt. Warum ist das in dieser Form ein guter Start, wenn ich mich mit Geld befassen möchte und nicht schon mit 14 auf den Weg gebracht wurde?
Also es ist ein guter Start, weil es einfach ist und jeder kann es einfach machen. So, das ist erstmal so die Hürde, was brauche ich, um anzufangen? An der Stelle brauche ich nichts weiter, außer mir Gedanken zu machen, was denke ich eigentlich wirklich über Geld. Und diese Glaubenssätze, worüber ich gesprochen habe, das habe ich ja auch gesagt, die wirken ja wie so eine Brille, durch die wir halt die Welt sehen. Und manchmal vergisst man ja, dass man eine Brille auf hat, habe ich mir sagen lassen. Und so ist es halt bei den Glaubenssätzen auch. Wir wissen nicht immer, dass wir die haben. Die sind halt da. Und der erste Schritt ist halt, sich mal Gedanken zu machen, was glaube ich denn eigentlich über Geld? Und das dann mal aufzuschreiben.
Also gar nicht so sehr den ETF zu verstehen, die Anlageform oder was früher das Sparschwein war, sondern damit anzufangen.
Genau. Einfach mal zu gucken, bewerte ich Geld eigentlich als gut oder schlecht? Das ist eine Grundform, die wir alle haben. Jeder von uns hat so dieses Gefühl für, Geld ist toll, weil ich kann das und das machen. Oder irgendwie ist es nicht so ein schönes Gefühl, was damit verbunden ist. Wenn wir da ganz ehrlich mit uns sind, haben wir da ein Grundgefühl dazu.
Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, sind es viel zu viele, die dieses, ist eigentlich eine komische Sache, Gefühl haben.
Genau. Also ich denke, dass die meisten tatsächlich von uns eher so negative Sätze haben. Du hast es ja vorhin gesagt, so über Geld spricht man nicht. Diese ganzen Glaubenssätze, die sind schon sehr verankert in unserer Gesellschaft. Ja.
Ich fand die Veranstaltung dahingehend auch, gerade deinen Einstieg oder deinen Vortrag fand ich sehr eindrucksvoll, weil die Leute sehr mitgegangen sind. Mhm. Also bei den anderen Sachen hat man sich das angehört und ja, konnte auch mitgehen. Und dann hat es aber einen sehr persönlichen Bezug gehabt, wo so ziemlich jeder plötzlich in Resonanz gegangen ist mit den Sätzen, die du gesagt hast. Und damals habe ich es nicht gesagt und das würde ich aber gerne heute dann nochmal machen, dass mir eingefallen ist, dass tatsächlich wir alle auch mit diesen Märchen groß geworden sind, wo dann der Reiche meistens irgendwie negativ konnotiert ist. Der Reiche, der Gierige, der irgendwie auf Kosten anderer etwas macht und der ist in den Geschichten meistens auch immer irgendwie mit Geld, die Geld haben, werden negativ dargestellt oder die haben das auf Kosten anderer gemacht. Mhm. Und dann kommt da so eine ganze Litanei von Geschichten. Also das war assoziativ sofort bei mir da. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, wie tief verwurzelt das war. Am Anfang dachte ich, ich kenne meine eigenen Glaubenssätze. Und je länger du geredet hast mit den Anwesenden, umso mehr ist mir immer eingefallen. Mhm. Da kam wie so eine Kaskade immer mehr hinterher, die meine Kindheit und meinen Alltag tatsächlich auch begleitet haben bis heute. Das fand ich einen sehr spannenden Einstieg.
Spannend, ja.
Das schafft starke Bilder,
ja,
das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt diese Glaubenssätze. Wir haben ja mehrere Beispiele auch genannt. Über Geld spricht man nicht. Und ich glaube, jeder von uns kennt sie mindestens. Viele haben sie vermutlich auch verinnerlicht. Gleichzeitig hatten wir vorhin auch schon, man will finanzielle Sicherheit, wollen wir alle eine gewisse Stabilität. Uns ist ja allen rational klar, dass das dazugehört. Mhm. Also warum halten sich diese Sätze so hartnäckig über die Generation? Also ein paar Beispiele hatten wir jetzt, warum das früh anfängt. Wie erklärst du dir das?
Genauso wie Rumi das gerade schon erklärt hat. Also die Bilder, die es gibt, oder auch, es gibt ja auch historische Beispiele, ja, die Fürsten, die prunkvollen Kirchen, wir haben das ja alles in unserer Kultur. Und das hält sich dann einfach, dieses Bild, ganz lange. Dann wird es über Märchen noch verstärkt und auch ja gesellschaftlich verstärkt, ne? Also es ist ja schon häufig dann so, dass ja auch in unserer heutigen Welt die sehr viel Geld haben, vielleicht so ein bisschen komisch beäugt sind. Genau, und das vererbt sich dann sozusagen irgendwie immer weiter, diese Gedanken, wenn wir es nicht auflösen. Also wenn wir einmal mal festhalten, dass Geld ein Werkzeug ist, ein Tauschmittel. Das ist das, was Geld ist. Also früher haben sie mal Schafe und Kühe getauscht und dann wurde es irgendwie unpraktisch und dann hat man gesagt, komm, wir machen Münzen draus. Ganz plakativ jetzt. Und sich das mal bewusst zu machen, dass es eigentlich ein Tauschmittel ist und dass andersrum ja auch eine Chance drin liegt, wenn ich Geld mal beurteile als was Positives. Weil es könnte ja auch sein, statt Geld verdirbt den Charakter, Geld gibt mir total viele Möglichkeiten, Positives zu bewirken in dieser Welt. Und das ist, glaube ich, ein Switch, den wir als Gesellschaft noch nicht geschafft haben, zu sagen, was könnte denn uns Geld bringen im Positiven?
Ja, ich meine, es gibt ja schon so ein positives Bild, wenn man Geld hat, um etwas zu fördern, Kultur zu fördern und all sowas, aber nicht so sehr auf der persönlichen Ebene.
Glaube ich nicht, nee.
Ja.
Also, mir jetzt noch nicht so häufig begegnet zumindest.
Weil umgekehrt ist es schon ja eher ein Tabu, wenn ich jetzt hier sehr offensiv sage, ich möchte finanziell erfolgreich sein. Unabhängig ist noch ein bisschen neutraler, aber ich will erfolgreich sein, ich möchte viel Geld verdienen und das ist auch gut so.
Genau.
Warum ist das so komisch? Warum fühlt es, selbst wenn ich es jetzt sage, fühlt es sich komisch an? Dabei würde es ja eben Möglichkeiten eröffnen in vielerlei Hinsicht. Ne? Also muss ich jetzt nicht aufzählen, genau, ja, was man alles machen kann. Und da geht es ja nicht nur darum, dass ich mir dann hinterher ein dickes Auto kaufe, was ganz sicher nicht mein Ziel wäre.
Ja, es ist deswegen komisch, weil wir als Gesellschaft eben auch diese Glaubenssätze haben. Nicht nur jeder von uns, sondern unsere Gesellschaft, unser Miteinander funktioniert in, und so ist es ja aktuell auch politisch, ja, wenn wir gucken, wenn wir da mehr Geld ausgeben wollen, müssen wir da was wegnehmen. Und wahr ist ja im Finanzsystem auch seit einigen Jahren, dass jede Menge Geld da ist. Es wird gedruckt, es wird immer mehr Geld produziert. Das heißt, eigentlich nehmen wir gar nicht dem einen was weg oder geben dem anderen mehr. Aber politisch ist es eben so. Und so ist es immer wieder in den Gedanken, in den Nachrichten, in den Köpfen. Aber wenn ich da was in Kultur was investiere, muss ich es da wegnehmen. Und das ist schlecht. So, und das müsste durchbrochen werden, dass eigentlich genug für alle da wäre, wenn wir uns mal fokussieren und mal gucken, wo kommt es eigentlich her? Was denke ich über Geld? Was kann ich pragmatisch damit machen, dass es ein Tauschmittel ist? Wie kann ich positiv damit umgehen, ohne dass immer dieses Gegeneinander ausgespielt wird?
Warum sagen insbesondere Frauen häufiger, und das ist ja nachweislich statistisch häufiger, nicht nur gefühlt, warum sagen Frauen häufiger solche Sätze und vor allem aber auch, wie lässt sich das beantworten, ohne in Klischees abzugleiten?
Eigentlich ganz, ganz einfach über Historie aus meiner Sicht. Das ist ja kein Klischee, sondern Tatsache, dass Frauen vor nicht mal 70 Jahren finanziell noch nicht selbstbestimmt waren. Also in den 1950er Jahren mussten Frauen von ihrem Mann oder Vater bestätigen lassen, dass sie ein Konto öffnen, dass sie sich überhaupt mit Geld außer Einkaufen beschäftigen, dass sie einen Job bekommen etc. Und das wirkt kulturell einfach nach. Und Frauen oder vor allem Mädchen werden ja auch häufiger, gibt es ja auch Statistiken dazu, zu Bescheidenheit und Fürsorge erzogen. Und Männer eher für Leistung und Wettbewerb. Mhm. Und das, ich habe immer gedacht, das ist ein Klischee. Und ich habe aber selber eine Tochter und ich beobachte das zwischen den Kindern, wie wir unterschiedlich, auch ich, unterschiedlich mit Kindern spreche zum Teil. Mhm. Und da braucht es halt mehr Bewusstsein darüber. Und ja, das ist halt gesellschaftliche Prägungen am Ende des Tages. Und viele Frauen durchbrechen das. Ja, wir sprechen darüber, wir können Teil dieses Durchbrechens sein. Aber es ist halt auch noch ein Weg.
Ja, ich meine, gut, es gibt inzwischen eine Flut von Ansätzen. Es gibt Podcasts dazu. Da gibt es tatsächlich, wenn man sich informieren möchte, kommen wir auch gleich nochmal dazu, ja, gibt es ganz viel. Das, was du sagst, aber wir reden über Familie, wir reden über Kita, wir reden über Schule.
Ja.
Wir reden über das ganze Umfeld.
Genau. Und es heißt ja andersrum auch nicht, dass Männer keine Glaubenssätze negative haben. Ja? Aber durch dieses Leistungsprinzip oder diesen Wettbewerb sind es dann halt andere Glaubenssätze. So, mein Wert hängt von meinem Vermögen ab oder von meiner Leistung. Das ist auch nicht gut in dem Sinne. Aber halt anders, genau. Und ja, andere Glaubenssätze.
Wir haben tatsächlich auch eine Einladung, die wir heute aussprechen möchten, ein Angebot, weil uns das Thema Frauen und Finanzen tatsächlich schon länger beschäftigt und wir, also Romy, ich, andere, schon länger darüber nachdenken, was man anbieten kann, wie man damit umgehen kann. Und wir möchten dazu ab dem 14. Oktober eine Reihe starten. Was haben wir geplant?
Genau, jetzt kommt der Werbeblock. Wir nehmen uns jetzt das Recht heraus und sagen einfach, dass das jetzt auch ohne Kosten verbunden ist. Jedenfalls für diejenigen, die zuhören. Und zwar haben wir die SPD-Frauen im Land Brandenburg überzeugen können, dass die Geld dazu geben zu einer Workshop-Reihe, die insgesamt 4 Workshops beinhalten soll, Online-Workshops, jeweils 90 Minuten. Und zwar der erste Workshop ist am 14.10. von 18.30 Uhr bis 20 Uhr mit Nicole Katsiulis. Die ist Finanzcoacherin und Trainerin und die wird über Geld in der Partnerschaft reden, über Ausgleichszahlung, über Ehevertrag und Care-Arbeit und wie man auch in der Partnerschaft über Geld reden kann. Der zweite Workshop-Termin ist der 18.11., auch wieder 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und da geht es konkret um Altersvorsorge für Frauen, Geldanlagen, finanzielle Vorsorge, die Rentenlücke, Altersarmut und wie man die vor allen Dingen verhindert. Es ist natürlich erstmal nur ein Anfang, aber es ist ein Überblick von jemandem, der sich gut damit auskennt. Es ist ein Anfang, sich damit zu beschäftigen, das, was wir gerade auch gehört haben. Anmelden kann man sich über eine E-Mail. Das Wort ist zusammengeschrieben, Frauen und Finanzen. Dann kommt @spd-ohv.de. Ihr könnt es auch finden. Bei Instagram gibt es Frauen und Finanzen und auch dort sind alle Daten hinterlegt und ihr könnt uns kontaktieren. Ihr schreibt dorthin eine E-Mail und wir schicken euch dann vor dem 14.10. einen Zoom-Link und dann könnt ihr einfach in diese Workshops einsteigen, zuhören, Fragen stellen. Wir versuchen Fragen, die dann weiterführen, vielleicht entstehen, auch für die nächsten 2 Workshops im kommenden Jahr aufzugreifen und die Themen dann mitzunehmen.
Genau. Janine, du kennst diese Workshop-Idee, wir haben darüber gesprochen. Wie würdest du jemand überzeugen, an dem Workshop teilzunehmen oder aber auch gerne ein bisschen allgemeiner, sich generell eben mit Geld und Finanzen zu beschäftigen, auch wenn sie sich einerseits nicht für finanzbegabt hält oder auf der anderen Seite, und das ist ja sicher auch oft ein wichtiger Punkt, wenn man sagt, ich habe einfach gar kein Geld übrig, warum sollte man sich dann trotzdem damit befassen?
Also erstmal wäre die Botschaft, dass ich glaube, dass Geld und also das Thema Geld und Finanzen definitiv erlernbar ist und zwar für jeden und jede. Es ist absolut keine Raketenwissenschaft und es braucht auch nicht, dass wir BWL oder VWL oder irgendwas studieren. Das wäre das Wichtigste und ich finde halt euer Workshop-Konzept deswegen so spannend, weil erstens ist es ja eine geringe Hürde, es ist kostenfrei erstmal und es hat halt eine schöne Chance, sich ganz niedrigschwellig erstmal zu informieren, sich eine Meinung zu bilden, sich auszutauschen, ja, höchstwahrscheinlich auch, und sich damit zu beschäftigen. Und wenn ich mich selber mit Geld beschäftige, dann habe ich halt die Chance, auch mehr innere Freiheit, bessere Entscheidungen, weniger Stress mit diesem ganzen Thema zu haben und das selbst in die Hand zu nehmen. Das hat auch was mit Eigenverantwortung zu tun, finde ich. Und deswegen finde ich, es ist ein spannendes Konzept. Und das Thema, auch wenn man wenig Geld übrig hat. Da finde ich immer ein bisschen spannend. Da frage ich mich dann häufig nicht, habe ich genug Geld, um das zu machen, sondern was kreiert mir diese Investition? Was habe ich langfristig davon? Weil selbst wenn das jetzt 30, 50, 100 Euro kosten würde, ich habe wahrscheinlich richtig was davon am Ende des Tages. Und das ist immer die Frage, die ich mir stelle, was bringt mir diese Investition langfristig?
Du hattest gerade gesagt, also das ist keine Raketenwissenschaft, natürlich auch nicht, wie so viele andere Sachen nicht. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man damit klarkommen. Was kann man sagen über Anlageverhalten? Wie gehen Männer ran? Wie gehen Frauen ran? Gibt es Unterschiede? Gibt es dazu Erkenntnisse?
Also es gibt Kenntnisse dahingehend, dass Frauen vorsichtiger investieren und gleichzeitig auch erfolgreicher sind, also in puncto Rendite. Das heißt andersrum, dass Männer eben risikofreudiger sind, aber damit langfristig nicht unbedingt erfolgreicher.
Okay. Das heißt generell, wenn man vergleichen würde, im Einzelfall ist das natürlich unterschiedlich, gehen Männer eher mit ein bisschen mehr Risiko rein, was aber nicht unbedingt langfristig erfolgreicher ist. Frauen mit mehr Vorsicht.
Genau, aber haben halt die langfristig erfolgreichere Strategie häufig.
Und das über einen längeren Zeitraum hinweg.
Gibt Statistiken dazu.
Kann man das tatsächlich nachweisen, dass das so ist?
Ja.
Gut, das ist doch eine weitere Ermutigung, sich damit zu befassen.
Genau,
es lohnt sich. Wunderbar. Vielen Dank an Janine Hutschreuter für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit, in die gedanklichen Anstöße, was das Thema Finanzen angeht. Wir werden das fortsetzen. Wir haben über die Workshops gesprochen, über die nächsten Monate, aber auch im nächsten Jahr. Anmeldung ist klar, Instagram wurde erwähnt, Frauen und Finanzen. Wir werden das auch noch bei Tacheles und Törtchen, also man kann uns auf verschiedenen Wegen finden. Ja, für heute verabschieden wir uns damit. Das war Folge 3 in unserer Reihe Tacheles und Törtchen. Es hat wieder viel Spaß gemacht hier im Kreativwerk in Hennigsdorf. Wir wünschen allen, die hier zuhören, einen goldenen Oktober. Tschüss und bis bald.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Schönen Tag euch.
Tschüss, Dankeschön.
Thank you.